Gamescom 2023 ist vorbei und wie sich das für gute Spielejournalistinnen und Journalisten gehört, sitzen wir gemütlich auf dem Sofa und lassen sie Revue passieren mit einem Fazit. Was waren unsere Highlights, was hat uns gut gefallen, was nicht so gut, damit wir eine sehr ausufernde Fazit-Podcast-Folge für euch drehen und aufnehmen können, habe ich mir zwei Kolleginnen und Kollegen dazu geholt, die auf ihre ganz eigene Weise involviert waren. Zum einen Paul aus unserem Videoteam. Hallo Paul.
Hallo.
Paul hat die ganze Woche für uns News gemacht und sitzt weiterhin an Videos rund um die Gamescom, hat auch schon ein paar von den Demos ausprobiert und Nathalie ist auch da von der GameStar. Hallo.
Hallöchen.
Nathalie war auf der Gamescom und hat wahrscheinlich jedes Spiel gespielt, das in der Zeit Menschen möglich war. Eventuell hat sie auch einen Klon von sich erschaffen, der dann wiederum noch mehr Spiele gespielt hat. Ist das richtig?
Du weißt gar nicht, wie nah du an der korrekten Antwort bist.
Zeitumkehrer?
Mit dem Klon war schon
spot on. Das ist vielleicht ein Hinweis auf einen Favoriten, von dem du vielleicht sprechen möchtest.
Vielleicht.
Sneaky. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, wir reden einfach mal ganz entspannt darüber, was waren eure Highlights der Messe. Das können Spiele sein, das können aber auch Situationen sein, Dinge. Ich würde mal anfangen. Und zwar, eins von meinen Highlights war tatsächlich ein Stand. Nämlich der Xbox-Stand, der war ja riesig. Und die haben dieses Jahr aber auch wieder sehr viel für Accessibility getan. Also die hatten die haben einem das nicht so unter die Nase gerieben. Da stand da nicht überall irgendwie, ja hier, wir machen Accessibility oder so. Aber der war rollstuhlgerecht. Es gab verschiedene Tische, wo man den Tisch hoch und runter schieben konnte, damit die Leute spielen konnten, egal wo sie saßen und wie sie saßen. Es gab so Beruhigungsspielzeuge. Es gab ASL, also American Sign Language und deutsche Gebärdensprache-Übersetzer, die gekommen sind, wenn die gesehen haben, dass es irgendwas gibt. Die haben dann eine Führung gemacht. Es gab Räume, wo man sich beruhigen konnte, wenn es einfach alles zu laut war. Und ich finde das richtig, richtig gut. Also Die hatten auch ihre beiden Berater da rumlaufen, die sich wirklich damit verfasst haben. Und wie gesagt, die hängen es halt da jetzt nicht so an die große Glocke. Ich fand's aber nice. Also das fand ich richtig cool und ich hoffe, dass auch viele andere Stände sehen, okay, das kommt gut bei den Leuten an, das machen wir jetzt mehr. Genau, das wollte ich nur ganz dringend direkt zum Anfang loswerden. Aber Nathalie,
ja,
wenn du jetzt bei irgendeinem von deinen Highlights anfangen würdest, wo würdest du beginnen?
Also ich glaube, die Gamescom als Ganze, weil das war ja meine allererste Gamescom für die GameStar. Und das war eine komplett neue Erfahrung, da mal so ein bisschen auch unter Stress mal so eine Preview zu schreiben und direkt nach einem Termin irgendwie sich eine Story zu überlegen, wofür ich tatsächlich relativ viel Zeit hatte, weil ich zwischen den Hallen hin und her gerannt bin und dann ist locker so eine halbe Stunde vergangen, war der Artikel quasi schon geschrieben. Und dann aus dem Hotelzimmer alles fertig gemacht, an das Münchner Team übergeben. Also so dieser ganze Hustle, der damit kommt, es hat einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch die ganze Orga, auch mal die Leute, mit denen man immer nur per Mail irgendwie zu tun hat, mal endlich zu treffen, kennenzulernen, ein bisschen zu quatschen, auch mit den Entwicklern zu reden. Und ja, es war einfach sehr, sehr schöne, sehr coole Erfahrung. Aber wenn ich jetzt über Spiele nachdenke, dann war mein Highlight natürlich Alan Wake 2. Alan Wake 2 war mein Highlight, weil ich einfach davor immer echt Sorgen gehabt habe, so hey, was wird denn daraus? Wird das jetzt ein cooler Nachfolger? Kriegen die das hin? Ich hatte gar keine Vorstellung davon, wie dieses Spiel denn eigentlich aussehen soll. Und dann bin ich da reingegangen in den Termin, habe mir 45 Minuten Gameplay angeschaut und habe gesagt, okay, jetzt bin ich beruhigt, jetzt kann ich mich einfach nur auf den Release freuen und ich habe mega Bock.
Nice, was gefiel dir besonders gut?
Dass sie es einfach geschafft haben, oder beziehungsweise in dem, was ich gesehen habe, hatte ich einfach das Gefühl, dass sie es geschafft haben, den Geist und diese, einfach die Quintessenz von Alan Wake einzufangen. Also, dass es genauso atmosphärisch wirkt, wie es sein sollte. Dass es einfach eine unfassbar coole Stimmung hat und bekannte Elemente, aber diese dann gleichzeitig erweitert und auch sehr cool erweitert, wie ich finde. Also, um fantastische, einfach Rätselmechaniken. Ich bin ja also mit Rätseln kriegt man mich halt. Und das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, das sieht fantastisch aus, auch wenn Alan Wake aussieht wie so ein richtig müder Keanu Reeves. Also im Grunde wie Keanu Reeves. Ja, aber ich war einfach total begeistert und ich fand auch die Veranstaltung sehr cool. Ich habe Sam Lake getroffen. Es war im Kino, ich konnte Popcorn essen, es war mein einziges Essen an dem Tag. ja, es war einfach sehr, sehr cool und hat mein Fanherz einfach sehr glücklich gemacht.
Schön, das freut mich. Ja, du hast auch erzählt, dass es jetzt quasi eine Möglichkeit gibt, Geschichte umzuschreiben.
Mhm,
und
genau.
Das sind ja quasi dann die Rätsel auch. Und zwar einfach, indem man, einfach in Anführungszeichen, aber indem man einfach Echos sozusagen oder Echoes, wie es im Englischen heißt,
genau,
kombiniert und dann ist auf einmal die Szene eine ganz andere.
Genau, also man sammelt quasi so, das wird als Echo bezeichnet, manchmal als Inspiration. Und da in diesen Abschnitten geht es eben um den Charakter aus dem Buch von Alan Wake, das er angeblich geschrieben haben soll, an das er sich aber nicht erinnern kann. Und man kombiniert das eben mit den unterschiedlichen Szenen, also mit den Orten, wo man da halt so vorbeikommt. Und dann verändert sich einfach die ganze Spielwelt. Und dann hast du einen Durchgang irgendwo, wo du davor nicht durchgekommen bist. Dann findest du da wieder ein Puzzlestück und kannst dann die Welt nochmal verändern. Und das ist halt einfach wie so ein Labyrinth, das sich die ganze Zeit organisch verändert und wo du einfach sehr, sehr viel ausprobieren kannst. Und ich glaube, das kann echt cool werden.
Eine letzte Frage dazu. Wenn sich jemand bei dir melden würde und dir sagen würde, du hast einen Bestseller geschrieben und du kriegst da richtig Kohle für, würdest du das hinterfragen oder einfach glücklich im Geld schwimmen?
Ich würde natürlich sehr, sehr glücklich in Geld schwimmen und einfach hoffen, dass das nicht rauskommt. Aber ich wäre auch ein bisschen, also privat wäre ich schon sehr, ja, ich würde mir da schon Gedanken machen, aber es wäre nicht das erste Mal, dass ich irgendwas tue, woran ich mich nicht erinnere, meistens im Schlaf. Also ich habe auch schon Telefongespräche einfach im Schlaf mit Leuten geführt, die absolut gar keinen Sinn ergeben haben. Und dann habe ich erst irgendwie am Morgen darauf, ja, davon erfahren. Also mich würde es nicht wundern, wenn ich im Schlaf ein Buch schreiben würde, sagen wir es mal so.
Okay, also wenn ihr demnächst einen Bestseller von Nathalie Schermann findet, dann schreibt doch einfach mal auf Twitter oder auf Instagram. Vielleicht weiß sie ja noch gar nichts davon.
Dankeschön.
Ja, finde ich gut. Paul, was ist denn bei dir?
Mir geht es ja ähnlich wie Nathalie. Für mich war das auch die erste Gamescom, die ich für Gamester gemacht habe. Aber ich war ja gar nicht mal auf der Gamescom. Und trotzdem hat es mir jede Menge Spaß gemacht, die ganzen Livestreams zu begleiten. Heute den Tag, der hat mir sehr viel Spaß gemacht mit sehr vielen schönen Interviewgästen. Die News drumherum begleiten, das war zwar auch viel Arbeit, aber es ist halt genau mein Ding und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt umso mehr, wenn ich da tatsächlich auch mal hinkomme. Ich war noch nie da, auch noch nicht privat oder so. Ich wäre sehr gerne mal auf der Gamescom. Und spieletechnisch, ich habe so ein paar Demos gespielt. Wir hatten ja auch gerade heute einen Slot, wo wir noch ein paar Demos gespielt haben. Und da muss ich sagen, dass da, was da aus dem Indie-Bereich wieder rauskommt, da bin ich echt immer einfach happy, was da alles dabei ist. AKA Xolotl hat mich sehr, sehr amüsiert. Das war sehr, sehr cool. Und dann The Last Faith sieht cool aus. Viele, viele coole Sachen. Allgemein, dass da einfach immer so eine ganze Welle an Demos auch rauskommt, weil man so ein Wochenende lang einfach nur so ein paar Demos, eine Demo nach dem anderen durchspielen, anstatt halt jetzt 5 Stunden Starfield spielen, keine Ahnung, ist halt auch mal eine echt coole Experience, weil du dann in so viele verschiedene Sachen reinschnupperst. Genau, das hat mir, also wenn ich mich auf ein Spiele-Highlight festlegen würde, dann schummel ich und sage einfach diese ganzen Indie-Demos.
Ja, vielleicht können wir dich auch gar nicht von 0 auf 100 in die Gamescom werfen. Vielleicht wäre das einfach zu viel. Das ist wie ins kalte Wasser springen. Vielleicht
ja, ja.
Hast du jetzt erstmal deinen Zeh in den Gamescom-Wahnsinn getunkt.
Plunk.
Und vielleicht nächstes Jahr, wer weiß, vielleicht sind wir auch wieder vor Ort.
Ja,
dann kommen auf jeden Fall mehr Menschen mit. Genau. Ich muss auch sagen, ich bin sehr glücklich. Normalerweise bin ja auch ich zur Gamescom eher hier in München. Also wir nehmen gerade am Gamescom-Samstag auf. Und normalerweise wäre ich jetzt, so wie wir es gerade tun, aktuell im Stream. Oder das Streaming ja meistens bei uns zu Hause stattfindet, wenn wir nicht als GameStar, GamePro, MMO, Wikipedia vor Ort sind, bin ich ja auch immer hier im Studio. Dieses Mal war ich aber vor Ort und du hast völlig recht, es war wirklich schön, mal wieder da zu sein. Also ich war seit Ewigkeiten nicht da, ich werde auf der Gamescom, erkenne ich so viele Leute wie nicht mal in meiner Heimatstadt. das ist natürlich immer super schön. Aber ich habe tatsächlich auch noch einen Titel, den ich euch gerne ans Herz legen wollte. Das ist kein so großer Titel. Ich glaube aber, dass er gerade den Gamestar-Leuten gut gefallen könnte. Deswegen habe ich ihn mir auch nochmal angeguckt. Der heißt nämlich Galacticare. Und Galacticare ist ein bisschen wie Two Point Hospital, aber in Space. Und zwar geht es darum, dass man, das ist ein narratives Ding tatsächlich. Also es ist zwar ein Management, also das ist halt wirklich, man baut halt eine Klinik auf, man sorgt dafür, dass die bestimmten Krankheiten erforscht und auch behandelt werden können. Aber es ist ein Narrativ insofern, als dass man nicht an einem Ort bleibt und das ausbaut, sondern zu immer neuen Missionen kommt und da dann quasi wieder von vorne anfängt, was aufzubauen. Es gab, was ich gesehen habe, war zum Beispiel eine Space-Kolonie, die war bevölkert von so kleinen Wesen mit einem riesigen Auge und die hatten einen Garten. Und der Garten war, der ist gerade einfach verdorben sozusagen und wir mussten jetzt den Wesen helfen, aber auch dem Garten selbst. Und das wäre zum Beispiel eine Sache und davon gibt es dann halt noch mehr Missionen, ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Und das Coole an Galacticare ist, dass es halt noch ein bisschen komplexer ist als zum Beispiel Two Point, weil Two Point ist ja auch viel lustig, Galacticare ist auch richtig lustig, aber es geht noch ein bisschen tiefer in zum Beispiel Laufwege optimieren, Produktionsketten verbessern, Forschung. Man nimmt anstatt einer Party, wie man das zum Beispiel bei einem Baldur's Gate oder so, hat man auch eine Party, aber das sind alles Doktoren. Und die haben halt alle verschiedene Skills, die auch aufgelevelt werden können. Es gibt eine zum Beispiel, der geht es um Tempo, die ist super fix und die kann hinter ihre Patienten auch teleportieren und was weiß ich nicht was. Aber es gibt halt auch andere Sachen und die Wesen haben halt alle ihre eigenen Krankheiten und so. Und ich glaube, wenn einem Two Point Hospital gefällt, dann wäre Galacticare definitiv auch was. Ich freue mich auf jeden Fall schon. Also ich glaube, das könnte richtig, richtig gut werden. Und die Entwickler halt auch super sympathisch, weil das ist halt auch so ein Ding, wenn ich sehe, mit wie viel Leidenschaft die Leute halt da dran sitzen.
Ja, total.
Also niemand wird Developer, weil er sich Millionen erwartet, sondern weil man halt Liebe für Spiele hat. Mhm. Und die kommen bei den Leuten immer so stark raus. Die haben so viel Spaß und so viel Liebe. Genau, und falls ihr jetzt gerade zuhört und googelt, das ist Galacticare, also Galacticare. Sozusagen, genau. Könnt ihr direkt wishlisten, wenn ihr möchtet.
Da knüpfe ich doch direkt mal an, wenn du schon von sehr sympathischen Entwicklern sprichst.
Elegant.
Ich durfte mir ein Spiel angucken und ich habe geguckt, dass es auf der offiziellen Gamescom-Seite steht, dass dieses Spiel da vertreten ist. Deshalb darf ich sagen, dass ich das angeschaut habe. Ich darf euch aber nicht mehr darüber verraten erstmal. Weil Ende September fällt erst das Embargo, wo es dann auch eine Preview für mich geben wird. Aber es ist ein absolutes Highlight für mich gewesen, womit ich gar nicht gerechnet habe. Und zwar geht es um The Alters von 11-Bit Studios, also von den Machern von This War of Mine und Frostpunk. Und es kam, glaube ich, vor etwa einem Jahr kam ein Trailer dazu raus, der relativ wenig über das Spiel ausgesagt hat. Nur, dass es da um einen Menschen geht, der auf einer Raumstation lebt und dann sich irgendwie selbst findet, wie er da tot auf dem Tisch liegt als Astronaut und um ihn herum stehen noch mehr Menschen, die genauso aussehen wie er. Also ganz, ganz viele Klone. Und alle waren so, hä, okay, und was genau ist das jetzt? Und ich weiß jetzt, was es ist und das ist so geil. Das ist so geil. Ich wünschte, ich könnte euch mehr davon erzählen, aber behaltet das echt mal auf eurem Radar. Das könnte, glaube ich, echt ein Geheimtipp werden. Also ich kann auch wirklich, also auch die Steam-Seite ist sehr, sehr kryptisch von dem, was sie eben erzählt. Es geht eben um diesen Jan, der halt auf einem Planeten überleben muss. Aber es ist so trippy. Und die Entwickler waren auch so nervös, weil sie zum ersten Mal auch Leuten dieses Konzept überhaupt vorgestellt haben. Aber wenn das Spiel so cool wird, wie die es mir da gezeigt haben, dann
Puh. Genau, wer jetzt zuhört und nicht unsere YouTube-Version schaut, der sieht nicht, wie begeistert Nathalie gerade schaut.
Aber wenn du kannst keine Ohren wird's im Kreis grinsen.
Ja, genau. Also schaut euch das gerne mal auf YouTube an, dann seht ihr, wie happy sie ist. Ich muss aber sagen, ich finde den Namen Jan für einen Helden richtig drollig, weil Jan ist jetzt nicht so der typische Actionheldenname.
Nee. Ja.
Ja.
Aha, genau. Jan. Weißt du, es ist spät. Die Woche lang.
Genau, also auch hier wieder, wenn ihr googeln möchtet, The Alters, also die Alters.
Die Alters. Also,
Alter,
die Alters.
Alter nicht wie in der Kirche, sondern Alter wie Yo. Und dann im Plural. Ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen möchte. Es ist Samstagabend und ich hatte eine sehr lange Gamescom-Woche hinter mir. Genau. Jan ist natürlich ein großartiger Name, ja. Aber ich habe noch nie oder ich habe selten Heldengeschichten über Jans gehört. Aber vielleicht ist es auch einfach meine Schuld. Also Jans da draußen, bitte verzeiht mir. Fühlt euch nicht gedemütigt.
Bei kryptischen Trailern kann ich direkt anknüpfen. Wir machen hier eine Kettenreaktion.
Als hätten wir uns abgesprochen.
Ihr seid so sneaky.
Und zwar ist es ein Trailer, zu dem man, der sehr viel gezeigt hat, mich aber vollkommen überfordert hat. Und zwar zu Crimson Desert. Sah so abgefahren aus. Ja. Da war ungefähr, also so ganz im Gegenteil von The Alters, dass so gar nichts gezeigt hat, hat Crimson Desert alles gezeigt, so ungefähr. Vorher gab es ein paar Story-Trailer, die so ein bisschen so die Atmosphäre gezeigt haben. Das hat dieser Gameplay-Trailer jetzt einfach komplett auf den Kopf gestellt. Das war so bunt und verrückt und abgefahren, dass ich da überhaupt nicht drauf klargekommen bin, was ich da gerade sehe. Das scheint wie eine Mischung aus Dynasty Warriors, Zelda, also gerade Breath of the Wild und Tears of the Kingdom, Witcher 3, irgendwie alles damit Monster Hunter gefühlt irgendwie auch noch. Es sieht total abgefahren aus. Der Held rennt da rum, kann auf seinem Pferd sitzend reiten, kämpft hier gegen Dutzende Leute gleichzeitig. Das scheint eine riesige offene Spielwelt zu sein. Gleichzeitig hat er aber noch Zeit, den Leuten zu helfen, irgendwelche Schafe wieder zu finden und die nach Hause zu tragen. Gegen Ende des Trailers sieht man dann noch, wie er Fortnite-mäßig aus der Luft runterfällt und irgendwo landet, während dann auch so Granaten in der Luft explodieren. Also komplett abgefahren. Und ich bin so gespannt, was das dann am Ende wirklich ist und ob das was taugt. Weil ich kann mir nicht vorstellen, wie sich das spielt.
Was Heiko sehr beeindruckt hat an dem Trailer war, dass man wohl mit dem Pferd driften kann.
Ja.
Hat von nichts anderem mehr gesehen.
Ich finde es gut, dass man den Hund streicheln kann und
die Katze aufheben.
Katzen hochheben, genau. Ich muss aber sagen, ich bin ja kein MMO-Fan, ne? Also,
das ist aber kein MMO. Das ist ein Singleplayer-Ding.
Crimson Desert ist ein Singleplayer?
Das ist zwar von dem Black Desert Machern.
Ach so, Black Desert.
Black Desert ist ein MMO. Crimson Desert, neues Ding, Einzelspieler.
Gehen jetzt alle Farben Deserts durch?
Ja, die gehen jetzt alle Deserts durch.
Dann haben wir das nächste Mal Purple Desert oder so.
Also ich muss sagen, ich sehe das halt und ich finde es cool, aber ich bin auch ein bisschen genau wie du überfordert.
Ja.
Weil ich halt nicht genau weiß, wohin sie damit wollen, weil das halt jetzt, das ist wie eine Pizza, ne? Also da kann man halt am Anfang, wenn man das, man denkt sich so, okay, vielleicht, weiß ich nicht, Mais und Hähnchen und Ei und so und das ist schon mal gut. Und dann denkt jemand, okay, was mit Currysoße? Ja, Currysoße ist auch eine super Idee. Okay, und Thunfisch, also vielleicht ein bisschen komisch, aber ich weiß ja nicht. Und dann kommt noch irgendjemand, ja, Zwiebeln, Oliven und Feta
Ananas. Und
Käse und Ananas. Und irgendwann ist die Pizza zu voll. Und dann kann man die nicht mehr essen und die schmeckt auch nicht mehr. Und ich hoffe, ihr wisst, wo ich mit meinem Gleichnis hin möchte. Aber ich habe halt die Sorge, dass da zu viel ist, es sei denn, man hat halt die Möglichkeit, einfach manchen Faden gar nicht zu folgen.
Mich erinnert das ehrlich gesagt, das ist jetzt ein total weirder Vergleich, aber mich erinnert das ein bisschen an Biomutant, weil hatte ich dasselbe Problem, dass man in Interviews, in Gameplay-Präsentationen, in Trailern so viel einfach gesehen hat und gemerkt hat, ey, die wollen da gefühlt alles reinpacken, dass du am Ende gar nicht wusstest, was will dieses Spiel überhaupt sein. Und Biomutant konnte sehr viel von den Versprechen ja auch gar nicht einhalten. Ja. Und so ähnlich ging es mir bei Crimson Desert. Also wir saßen auch dran und wir haben die ganze Zeit Spiele aufgezählt, an die es uns gerade erinnert. Und ich meine, ich verstehe, warum sie jetzt endlich mal was zeigen wollten, weil es gab ja eine sehr, sehr lange Zeit, wo man einfach nichts von denen gehört hat. Und jetzt haben die sich wahrscheinlich gedacht, okay, jetzt zeigen, weil wir gar nichts gezeigt haben, zeigen wir euch jetzt alles. Aber ich bin da voll bei dir. Es kann cool werden, aber es kann halt auch komplett in die Hose gehen.
Ja.
Und da, ja.
Ich bin einfach in Schockstarre nach diesem Trailer. Jedes Mal, ich habe mir den jetzt noch ein paar Mal angeguckt. Und ich kann es einfach nicht. Wie gesagt, ich weiß nicht, was das für ein Spiel am Ende sein wird. Ja. Und so kontrastmäßig ist der Trailer halt auch was ganz anderes, weil der vorherige war sehr ruhig. Es ging halt sehr viel um die Story, so ein bisschen atmosphärisch. Und der ist halt einfach Kindergeburtstag im Vergleich dazu. Also wo echt alles durcheinander grillt und sich eine Szene, die vorherige übertrumpft und so. Also da bin ich echt ja total gespannt, was da kommt.
Ja.
Sehr gut, sehr gut. Apropos gespannt, was da kommt.
Oh.
Moonlight Peaks. Ich möchte gerne über Moonlight Peaks reden. Das hatte ich vorher noch gar nicht auf dem Schirm. Aber ich habe mit der Valentina, die die Indie Arena Booth macht, also organisiert, eine Führung gemacht und habe sie gefragt, was ihr liebstes Spiel ist. Und hat sie gesagt, Moonlight Peaks, das müssen wir uns angucken. Dennis' Stardew Valley, aber man ist ein Vampir. Und ich finde es richtig gut. Also es gibt quasi die klassischen Live-Sim-Sachen. Ne? Man baut sich quasi seine Farm auf, man erntet, man kümmert sich um Tiere, aber alles ist so ein bisschen übernatürlich. Es gibt natürlich auch Beziehungen, es gibt kleine Mini-Quests und so. Aber alles ist halt nicht ganz normal. Also die Ziege zum Beispiel ist ein Zyklop, die hat nur ein Auge. Es gibt keine Schmetterlinge, die du fängst, sondern so kleine leuchtende Schädelchen, die rumfliegen. Die heißen Soul Blobs aktuell noch. Und es gibt auch einen riesigen Felsen, der aus lauter Googly Eyes besteht, in deinem Vorgarten lebt und vor sich hin hüpft. Ich bin großer Fan, nicht nur, weil es so drollig ist, sondern weil ich es mal mag, wenn jemand was nimmt, was gut läuft und dann nicht einfach nur das Gleiche macht, aber in lila, sondern das Gleiche in lila und einem neuen Spin. Mhm. Also lila ist nicht die Voraussetzung, aber das gerade ist jetzt natürlich sehr lila. Und genau, tatsächlich kann man halt als Vampir, gibt es dann auch Fähigkeiten, man hat ein Familiar, eine Katze, die übrigens auch von einem Koop-Spieler mitgespielt werden kann, die einem helfen kann. Man kann selber zur Fledermaus werden und man kann die Person, der man sein Herz geben möchte, tatsächlich auch zu einem Vampir machen. Ich bin Fan. Aktuell glaube ich nur mit englischer Synchronisation. Das sind aber auch nur ganz wenig Leute. Also ich habe mit den beiden gesprochen, die da waren. Die haben da ganz viel Liebe für. Aber sie arbeiten auch noch immerhin weiter dran natürlich. Ja, also man konnte bis jetzt nur dekorieren und so ein bisschen seine Farm bearbeiten. Die Demo war auf 5 Minuten begrenzt, weil es halt Teil der Indie Arena Booth war und die Leute natürlich in Ruhe spielen wollten, aber auch gleichzeitig viele Leute dabei sein müssen. Ne? Wir sehen jetzt die Trailer gerade so ein bisschen. Es ist halt auch immer dunkel. Ja, es ist halt Nacht. Ich bin sehr interessiert, was da noch kommt. Denn ja, ich finde es einfach drollig, tödlich und ein bisschen schaurig. Und da bin ich großer Fan.
Sieht sehr, sehr niedlich aus. Stardew Valley habe ich sehr viel auch auf der Switch gespielt. Und kommt das auch für die Switch? Weißt du das?
Also sie würden gerne. Yeah. Sie würden
ich würde das auch gerne. Ja, das sieht aus wie ein gutes Switch-Spiel.
Ja, ja. Das ist ja bei den Indies immer, ne? Das Ding, die fangen halt am liebsten meistens auf dem PC an oder auf der Switch. Aber sie haben, glaube ich, gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, dass sie erst mal mit dem PC weitermachen und dann müsste man mal gucken, je nachdem, wie das gewishlistet wird, geht's anders. Genau.
Ist klar.
Ja, ja, also wer jetzt Graveyard Keeper Vibes bekommt, ein bisschen würde ich sagen auch. Also ich habe es noch nicht genug gesehen, um zu sagen, ja, schon sehr. Aber ich glaube, es geht zumindest auch ein bisschen in die Richtung. Zumindest ein bisschen Düsternis auch wieder da drin. Ja, 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 ja.
Ja, ich habe auch sehr viel Positives gehört. Also ich habe ja leider vom Indie-Stand gar nicht so viel mitbekommen, weil ich so durchgetaktet war. Aber jedes Mal, wenn ich irgendwie die Leute gefragt habe, und was ist so dein Highlight bei den Indies? Ja, Moonlight Peaks. Also bin auch sehr gespannt. Ich habe tatsächlich noch ein Highlight, über das ich erzählen darf, denn das Embargo ist schon gefallen. Das habe ich aber nicht auf der Gamescom selbst angespielt, obwohl es das da gab. Ich bin mir gerade nur nicht sicher, ob für alle oder nur für Presse. Aber ich habe es jetzt heute zu Hause angespielt ein bisschen, weil ich da einen Zugang bekommen habe zu dem Gamescom-Bild. Und zwar ist das Banishes Ghosts of New Eden. Da kam ja der Trailer auch schon vor einer Weile raus. Und ich war sehr gespannt, was das für eine Art Spiel ist. Da geht es nämlich um zwei Geisterjäger. Im 17. Jahrhundert, glaube ich, spielt das. Und einer davon ist lebendig und der andere ist tot. Oder ein Geist. Und das sind Liebende. Und das klingt schon total tragisch. Also ich bin auch sehr gespannt auf die Story. Und was mich da so begeistert hat, sind die Kämpfe. Ich habe schon lange nicht mehr erlebt, dass mir Kämpfe auf Anhieb so viel Spaß gemacht haben und sich so cool und neu angefühlt haben. Weil das Coole ist da einfach, du kannst zwischen den Charakteren hin und her switchen. Und jeder von denen hat eben bestimmte Fähigkeiten, die der andere nicht hat. Und man spielt Red, das ist der Mann, der lebt. Und der hat sowohl Nah- als auch Fernkampf. Also der hat ein Schwert in der einen Hand, eine Fackel in der anderen. Und dann hat er noch so eine Schrotflinte mit einem Schuss, die er immer wieder nachladen muss. Und wenn du zu der anderen switcht, ihr Name ist, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben auf so einem schlauen Kärtchen, Antea. Das Coole bei ihr ist einfach, dass sie keinen richtigen Lebensbalken hat, weil sie ja ein Geist ist, sondern nur so eine Art Ausdauer, die sofort anfängt zu sinken, wenn du im Kampf sie anfängst zu spielen. Und sobald diese Anzeige runter ist, dann wechselt es automatisch wieder zu Red zurück. Das heißt, wenn Red irgendwie mal in einer schwierigen Situation feststeckt, wo er kaum noch Leben hat, kannst du schnell zu ihr switchen, ihn da rausbringen oder mit ihr halt Schaden austeilen. Das ist sehr, sehr cool. Und auch die Gegner sind sehr einzigartig, weil du bekämpfst auch ebenfalls Geister, weil das sind ja Geisterjäger, macht Sinn irgendwo. Aber es kann halt auch sein, dass dir ein Gegner in physischer Form begegnet. Und da ist es dann so, dass du zuerst diese physische Form besiegen musst und dann geht der Geist aber raus und dann musst du nochmal gegen den kämpfen. Und manchmal, wenn du irgendwie so ein Feld hast, wo ein paar Leichen rumliegen, was halt in so einem Spiel passieren kann, und du gegen Geister kämpfst, kann es auch sein, dass die Geister in die Leichen hineinschlüpfen und dann quasi nochmal stärkere Gegner werden. Und dieses Konzept fand ich so cool. Auch dieses Hin- und Her-Switchen, das funktioniert super easy. Das macht so viel Spaß, mal im Nahkampf, mal im Fernkampf dann zu switchen. Und die Fähigkeiten brauchst du eben auch für Rätsel, die du löst. Also Antea sieht Sachen, die Red beispielsweise nicht sehen kann und hilft dann eben, um da vorbeizukommen an irgendwelchen Obstacles und so. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und vom Vibe her hat mich das sehr stark an The Witcher 3 erinnert, weil es eben sehr viel auch um Monster und sowas geht. Und du stellst auch irgendwie, du guckst dir erstmal an, okay, was ist hier passiert mit der Gruppe, die verschollen ist und was für ein Monster könnte das sein? Und auf der anderen Seite spielt sich das ein bisschen wie A Plague Tale Innocence, hatte ich so ein bisschen die Vibes. Mhm. Also eine sehr coole Mischung. Bei mir lief technisch der Bild noch nicht so ganz stabil, aber nicht so, dass ich sagen würde, das ist katastrophal. Ich glaube, das soll schon am 7. November releasen. Also da freue ich mich auf jeden Fall sehr. Davor hatte ich das immer so ein bisschen auf meinem Radar, aber jetzt ist es so in der Spielprio doch nach oben gerückt nach der Demo.
Ja, ich merke bei dir so ein kleines Muster. Also ja, Alan Wake, mit dem Hin- und Her-Switchen, um Rätsel zu lösen. Dann haben wir The Altars, wo ja auch anscheinend irgendwas Switchiges passieren muss, oh, ja. Sonst hätte man nicht 700 Jans auf einmal auf dem Tisch. Und dann haben wir jetzt switchende Geisterjäger.
Ja. Mag auch die Nintendo Rätsel. Switch sehr gerne. Verzeiht, es ist wirklich spät. Es war eine sehr lange
Woche. Ich finde es gut. Ich freue mich. Paul, möchtest du noch was dazu sagen? Vielleicht noch ein Wortwitz? Hast du mich... Muss kein Wortwitz sein, darf auch ein Highlight sein.
Ich habe die ganze Zeit überlegt, was denn noch so meine Highlights spieletechnisch wären. Und von den... Die Spanish, das klingt auch sehr cool. Das war irgendwie an mir vorbeigegangen, aber als du dann vorhin davon erzählt hattest, gib mir auch die Lauscher auf. Muss ich sagen, meine größten Highlights habe ich euch schon erzählt. Mit den Demos und mit Crimson Desert.
Ja, passt doch gut. Dann lasst mich doch einfach noch mal was erzählen. Und zwar habe ich endlich mehr von Forza Motorsport gesehen. Aber zu meiner persönlichen Herzensbrecherei nicht anspielen können. Ich durfte nur angucken. Es gibt nämlich an der am Xbox-Stand gibt es ein kleines Kino und da zeigen einem dann die Community-Manager von Forza Motorsport die neuen Builders Cups. Es gibt ja immer mehrere Builders. Also diese Builders Cups sind ja quasi so kleine Karrieredinger, wo man mit einem Auto durchfährt und das dann immer weiter verbessern kann. Und dieses Mal hatten sie passend für Deutschland die Sedans quasi gehabt. Also ein Builders Cup Sedan, da waren die BMW M-Serie war dabei, der Mercedes AMG meine ich, also ein Mercedes in der, ne, aus der Reihe. Und ich meine, was am Ende genommen wurde, war ein Audi RS5 Coupé. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ich meine aber, das war's. Und wie immer hat man halt gesehen, wie schön es ist. Es sieht großartig aus. Ich habe endlich ein bisschen mehr Cockpit-Gameplay gesehen. Nicht, weil ich gerne im Cockpit spiele, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag lieber diesen direkten Blick auf die Strecke. Oder noch lieber ist mir tatsächlich, ich weiß, bei Autos kann man nicht davon sprechen, aber Third-Person oder Over-the-Shoulder-Shot sozusagen, weil ich das Gefühl habe, ich kann das Auto dann besser kontrollieren. Aber die Sounds waren so schön. Also ich finde, dieses Mal sieht man echt wieder, wie viel Liebe da drin steckt. Und ich hätte aber, muss ich ganz ehrlich sagen, gerne noch ein bisschen mehr zu den anderen Modi gesehen. Weil ich habe schon was zum Builders Cup gesehen. Ich möchte jetzt was zu dem Rivals sehen. Ich möchte jetzt was zu den anderen Möglichkeiten sehen, die es noch gibt. Aber ich muss mich auch nicht mehr so sehr gedulden. Im Oktober kommt es ja schon raus, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Das heißt, spätestens da kann ich ja mit Game Pass auch loszocken. Ich bin aber schon sehr interessiert. Genau, Nürburgring, die Nordschleife kommt übrigens auch. Haben sie gerade noch gesagt, stimmt, habe ich mich daran erinnert. Genau, und wie gesagt, KI ist ja immer so ein Ding, ne? Weil die Fahrer-KI von Forza, die Driver-Tare, meiner zum Beispiel ist der Teufel in jeder Freundesliste. Also du möchtest meinen Driver-Tar nicht haben, weil der immer assi ist. Also der drängt grundsätzlich andere Fahrer ab. Was auch stimmt, ich mache das nämlich auch gerne, weil warum soll ich gegen jemanden fahren, wenn ich ihn nicht abdrängen kann? Also ich kann ihn abdrängen, dann ist er nicht mehr dabei. So. Man kann aber auch die Forza Rules and Regulations einstellen im Motorsport und dann kriegt man dafür Bestrafung. Man kann sie aber auch auslassen. Das würde ich wahrscheinlich tun. Naja, dementsprechend nur ein halbes Highlight. Ich werde wirklich, wirklich gerne selber gespielt. Aber wir sind ja nicht bei Wünsch dir was, sondern bei So ist es.
Ja, wenn wir schon von halben Highlights sprechen, können wir vielleicht auch über unsere Enttäuschungen der diesjährigen Gamescom sprechen. Ja, ich glaube, wir müssen das leidige Thema nochmal besprechen, Stalker 2.
Ja, wir müssen über Stalker sprechen.
Ja, es tut mir wirklich sehr, sehr leid, weil ich ja auch mit den Entwicklern gesprochen habe und die Leute da kennengelernt habe und das sind alles so unfassbar nette Menschen und ich habe ja dann auch gehört, ich hatte ja den Pressetermin, wo ich das angespielt habe, aber man konnte das auch so am Xbox-Stand anspielen. Und ich habe dann von den Leuten gehört, dass die da auch mit Notizbüchern rumgelaufen sind, sich alles an Feedback aufgeschrieben haben und dann erzählt haben, dass ja, sie hatten nicht so viel Zeit, das irgendwie QA-Testern zu geben und wollen diese Gamescom eben nutzen, um so ein bisschen noch Feedback einzuholen. Aber es tut mir halt unfassbar leid, dass einfach dieser Bild erstens in einem sehr schlechten technischen Zustand war, also für manche wirklich quasi unspielbar. Ich habe schon von Leuten gehört, bei denen es die ganze Zeit abgestürzt ist. Und mein zweiter Kritikpunkt war halt, dass er mir nicht wirklich, also dieser Ausschnitt, den sie da für die Demo gewählt haben, dass er mir nicht wirklich vermitteln konnte, was Stalker 2 denn jetzt so besonders machen soll. Also was macht Stalker 2, was nicht schon die Trilogie, also die ursprüngliche Trilogie gemacht hat und was nicht schon etliche Stalker-Erben und Spiele, die sich von Stalker inspirieren haben lassen, in modernem Gewand gemacht hätten, also die Metro-Reihe beispielsweise. Und das fand ich sehr, sehr schade, weil das auch für mich, also geplant, das war der wichtigste Termin, den ich da hatte, das war auch die riesige Preview, die ich danach schreiben sollte. Und ich hätte natürlich sehr, sehr gerne geschrieben, wie geil alles war, aber das war es halt leider zu dem Zeitpunkt nicht. Und wir haben natürlich alle komplettes Verständnis dafür, weil die Situation der Entwickler ist halt einfach ein Ausnahmezustand. Ich glaube, da würde keiner irgendwie sagen, wenn die sagen, hey, wir brauchen halt noch 1-2 Jahre mehr, würde keiner sagen, ja, aber das geht ja gar nicht klar. Jeder hat dafür Verständnis. ich hoffe, ich wünsche es ihnen einfach sehr, dass das nicht in diesem Zustand rauskommt. Es stand ja sehr lange Dezember 2023 im Raum als Release-Datum. Das wurde jetzt geändert in Q1 2024, was ich immer noch, ehrlich gesagt, für unwahrscheinlich halte. Man muss ja auch dazu sagen, das, was sie gezeigt haben auf der Gamescom, war ja auch ein gepolischter Bild und ein gepolischter Ausschnitt. Mhm. Und wenn der schon quasi nicht überzeugen kann, wie sieht dann der Rest des Spiels aus? Ja, schwieriges Thema, aber war halt leider für viele die Enttäuschung der Gamescom.
Ja, ist richtig schade. Wir haben ja auch, also jetzt gerade wir sprechen von, wir sind gerade in dem letzten Abschnitt von unserem Stream zur Gamescom, haben auch schon in dem Highlight-Video gesehen, was von den Leuten, die auf der Gamescom waren, zusammengestellt wurde, dass da Leute waren, die 4 Stunden auf der Messe auf diese Demo ja gewartet haben. Ich würde ihnen auch wünschen, dass sie es sich leisten können, noch mit dem Release zu warten, weil man muss da ja einfach von leisten sprechen, weil jetzt kommt ja quasi de facto nicht wirklich was rein im Moment. Sie müssen aber die ganzen Leute natürlich versorgen, die sie haben. Und es kostet ja auch Geld, Strom, Essen, Miete und dann wahrscheinlich haben sie auch noch Familie. Es ist ja gerade nicht die leichteste Situation. Wie lange kann man den Release noch nach vorne schieben, ohne dass es halt dem Studio irgendwann dann an den Kragen geht? Aber ich würde ihnen wirklich wünschen, dass sie sich die Zeit nehmen. Und die Fans, die warten ja auch schon so lang. Also die können ja auch einfach noch ein bisschen warten. Ich bin sowieso großer Fan von, wenn es nicht so aussieht, als würde es klappen, wartet lieber noch, gebt dem Ganzen Zeit, fragt mal Redfield oder, warte, habe ich jetzt Chris Redfield gesagt?
Redfall.
Yes, ich habe genau den gleichen Fehler gemacht. Seitdem ich das einmal gehört habe, ist es für immer in meinem Kopf drin. Aber ja, schaut euch Redfall an oder Jedi Survivor, wo ja halt auch am Anfang Hogwarts Legacy, wir hatten ja schon sehr viele, sehr große, die den gleichen Fehler gemacht haben, wo es ihnen einfach besser getan hätte, wenn sie ein bisschen gewartet hätten. Und ja, würde ich ihnen wünschen, dass es geht, einfach, weil ich glaube, da steckt echt ein tolles Spiel hinter.
Ja, voll. Also die Ideen von denen, also die Vision, die sie haben, ich hatte ja auch ein Interview mit den Entwicklern, das klingt alles so cool und ich glaube auch, dass die, also Stalker-Fans freuen sich ja schon so lange auf dieses Spiel und ich glaube auch eine neue Zielgruppe hätte da sehr viel einfach Spaß mit. Und ich sehe ja auch, dass die Leute, die dran arbeiten, dass die da auch mit Leidenschaft dabei sind, die wollen halt was Cooles abliefern. Es ist halt dann schade, wenn das Spiel das noch nicht abbilden kann. Deshalb, ja, ich bin gespannt, wie es da weitergeht, ob sie sich vielleicht doch irgendwie kurzfristig für einen Early Access oder so entscheiden, was vielleicht ein Kompromiss wäre. Ich glaube es zwar nicht, aber ja, werden wir dann sehen.
Ist so. Okay, ich habe noch 2. Die sind klein. Möchtest du vorher noch ein Highlight uns kredenzen?
Ich habe ein Mini-Highlight und ein Mini-Lowlight.
Das hört sich gut an.
Mini-Highlight, City Skylines 2.
Yay! Yeah. Stimmt, darüber haben wir noch gar nicht geredet.
Nee, davon hat man im Vorfeld ja schon einiges sehen können. Das hat mich schon alles sehr fasziniert und beeindruckt und heiß gemacht aufs Spiel. Und ich selber konnte es jetzt noch nicht anspielen, aber viele Leute haben es angespielt und sind wohl ziemlich zufrieden damit. Und das stimmt mich einfach glücklich, weil ich mir dann sicher sein kann, okay, die werden da schon was Gutes machen. Da war ich jetzt auch von ausgegangen, dass das wohl klappen wird. Die sind ja sehr transparent in ihrer Entwicklung, beziehungsweise mit den Features, die rauskommen. Da haben sie ja viele Updates-Videos gemacht. Aktuell kommt jede Woche ein Update-Video raus, wo sie ein neues Feature vorstellen. Und das sieht alles sehr, sehr gut aus. Und das hätten sie sich da wirklich nochmal Kritik am ersten Teil zu Herzen genommen. Wirklich ja nochmal geguckt, wie sie das denn jetzt verbessern können. Ein Problem, das Cities Skylines 2 natürlich hat, ist, dass es halt nicht jahrelang schon Content-Support bekommen hat. Cities Skylines 1 ist ein ziemliches Content-Monster, was das angeht. Und da ist natürlich der größte Kritikpunkt, wenn du eine Fortsetzung machst, wie jetzt auch bei Payday 3. Payday 2 hat unheimlich viel Content bekommen. Payday 3 startet jetzt frisch. Hier ist das Gleiche. Aber dadurch, dass sie so viel am Grundgerüst verändern und verbessern, habe ich da überhaupt kein Problem mit. So, dass es jetzt weniger Content sein wird, aber das ist wieder ein neues, besseres Grundgerüst, auf das sie aufbauen können. Da bin ich sehr gespannt drauf.
Ich glaube auch, dass es auf jeden Fall die Leute, die das halt auch gerne mögen, abholen wird. Ich habe mir von Roman, der das angespielt hat, auch ein Kurzfazit geben lassen. Und der hat die ersten 10 Minuten damit verbracht, mir zu zeigen, wie viel schöner die Kreisverkehre jetzt sind. Anscheinend ist es wirklich überall ein Ding. Nicht so, ja, Mann, das ist doch ein Kreisverkehr. Warum? Und er so, ja, pass auf, guck, wie hässlich der vorher war. Und ich habe ihn vorher angeschaut und er ist wirklich hässlich. Und da bin ich seiner Meinung, der ist jetzt viel, viel schöner.
So.
Das Einzige, was ich gesehen habe, ist, Kreisverkehre scheinen zu sein wie unheimlich leckere Pralinen. Wenn man einen gemacht hat, sollte man direkt dahinter sofort den nächsten machen, weil sonst staut es sich da. Aber ich bin schon gespannt. Auch ich habe gehört, es ist technisch noch nicht einwandfrei. Bei uns ist es beim Anspielen tatsächlich auch ein paar Mal abgestürzt oder hing im Ladebildschirm fest. Mhm. Aber da ist ja auch ordentlich was zu tun, ne? Also da ist ja viel zu bauen und zu rendern und zu zeigen.
Sie haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Kommt am 24. Oktober, soll es rauskommen. Genau, ich freue mich sehr. Und mein Mini-Lowlight direkt hinterher, Starfield.
Ja.
Schön, da bin ich nicht der Einzige. Ich muss sagen, dass ich jetzt auch im Vorfeld nicht so der größte Starfield-Fan bin, aber ich will ja jetzt trotzdem mal wissen, was das denn für ein Spiel wird. Und was mich so irritiert, ist, dass die Trailer und das Gameplay, was gezeigt wurde bisher, irgendwie überhaupt nicht zusammenpassen für mich. Die Trailer sind so sehr atmosphärisch und so, oh, Space! Und das Gameplay sieht dann wieder recht aus. Und ich hätte mir gewünscht, dass sie mal vielleicht eine Quest zeigen. Vielleicht einfach mal, hier ist eine Standard-Quest, um einfach mal zu sehen, was mache ich dann da? Renne ich da einfach nur rum und gucke mir alles an und sammle alles auf und haue alles um, was sich bewegt? Oder habe ich die ganze Zeit Fetch-Quests? Oder habe ich Quests, die tatsächlich ordentlich geschrieben sind, eine Narrative haben? Und da haben sie gar nichts zu gezeigt, gameplay-technisch. Und das hat mir echt gefehlt. Also wie gesagt, ich bin da sowieso so ein bisschen nicht jetzt so super gespannt auf das Spiel, aber das hat es jetzt nicht verbessert.
Ich fand es auch recht enttäuschend, dass man nichts anspielen konnte, sondern dass es wieder nur eine Präsentation gab. Und das ist auch das Feedback, das ich von vielen Leuten gehört habe. Also wenn man da so in der Schlange ansteht, morgens um 9, dann kriegt man immer mal wieder so mit, was die Leute so eigentlich sehen wollen. Und sehr, sehr viele waren halt einfach enttäuscht, dass man so kurz vor Release immer noch nichts spielen kann.
Das ist auch genau das, was mich so ein bisschen misstrauisch.
Ja, genau. Das ist der nächste Punkt. So, warum nicht? Also wenn es schon vor Release, ich meine, unser Tester spielt das ja schon.
Ja.
Warum können die Leute nicht einfach mal einen kurzen Blick in so eine kleine Quest werfen oder so? Oder in die Charaktererstellung von mir ist irgendwas halt.
Ja. Es wird dem Spiel ja auch gut tun.
Ja,
total.
Also es ist ja, sie haben ja nichts zu verbergen. Also, aber ja, bin ich bei euch. Ich finde es immer schöner, wenn man das vorher mal ausprobieren kann.
Aber Todd Howard war da.
Was?
Kompensiert so ein bisschen vielleicht, ich weiß nicht. Also generell war das ja so ein bisschen, auch die ONL war ja sehr interessant dieses Jahr, weil es gab ja nicht wirklich so Spieleüberraschungen oder Spiele-Highlights, aber es gab sehr viele Personen-Highlights, wenn man so möchte. Weil einfach, wenn du jemanden gefragt hast, hey, was war dein Highlight der ONL, ja, Zack Snyder.
Zack Snyder war da.
Das spricht natürlich auch nicht unbedingt für die ONL in dem Moment, wenn halt die Gäste spannender sind als das, was eigentlich gezeigt wird. Aber ja, es war schon cool, die Leute mal zu sehen. Aber ich hätte mir halt doch, also ich hätte es cool gefunden, wenn da noch doch irgendwie eine Überraschung gekommen wäre.
Ja, eine richtig große Überraschung war gar nicht dabei.
Nee, aber das hat ja auch Jeff Keighley schon im Vorfeld komplett irgendwie runtergespielt. So, ja, das wird total lame und keine Ahnung, also da ist man schon mit so einem Gefühl reingegangen. Okay, ja.
Es gab eine WTF-Überraschung, dieses Thank God You're Here oder so.
Ja, das war, ja. Aber das ist auch
das war ein völlig verwirrender Trailer. Der Trailer lief und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was passiert hier? Was ist der Sinn? Es heißt nicht genau Thank God You're Here.
Happy You're Here oder
Happy You're Here, genau so ähnlich. Aber,
ich dachte, das war auch bei der UNL,
oder? Das war das vorletzte Spiel, glaube ich, das gezeigt wurde. Genau, ja.
Also, Paul, guckst, google mal, und wenn du das, die verstörendste Version davon, das ist wahrscheinlich der Trailer. also, das hat mich mega verwirrt. Da hatte ich absolut keine Ahnung, was es werden sollte, wenn es fertig ist. Also, das fängt irgendwie das mit so einer Schale Erbsen an.
Ja.
Ja, genau. Und falls ihr jetzt gerade bei uns auf YouTube zuguckt, das seht ihr jetzt auch im Hintergrund. Ich habe absolut keine Ahnung, worum es bei dem Spiel geht. Ich habe WTF nach WTF. Auf einmal gibt es irgendwie, das Viech ist klein, aber es ist auch groß und es läuft durch die Kanalisation, aber es macht auch eine Wurst und dann hat es auf einmal einen Hammer und es gibt Alkohol und ich wirklich keine Ahnung. Es sieht, zur Hälfte sieht es aus wie wie so ein Wimmelbildspiel, ja. Zur anderen Hälfte sieht es aus wie Nickelodeon in den 90ern und dann vielleicht noch so ein bisschen Games. Wie diese Handyspiele,
ja.
Wo so, ja, befreie diese Person oder genau. Lass Feuer auf ihren Kopf laufen. Das hat mich auf jeden Fall...
Also ja, da fangen irgendwelche Bälle ein, also es ist komplett... Ja.
Keine, also ich habe absolut keine Ahnung, worum es da geht.
Also ein bisschen wie Crimson Desert, dass es halt irgendwie alles auf einmal zeigt.
Ja, nur hat das hier noch einen Exhibitionisten.
Ja. Das hat Crimson Desert nicht.
Und Pobacken.
Und Pobacken. Also das und, hat Crimson Würstchen. Desert vielleicht schon. Ja.
Okay.
Ja, genau. Also das hat mich irgendwie ein bisschen verwirrt. Aber Thank goodness you're here. Heißt ja. Es genau. Und genau, ich habe noch zwei kleine Spiele, auf die ich ganz kurz hinweisen will. Ich weiß, wir sind schon ein bisschen länger unterwegs. Aber wenn ihr noch ein paar Indies sehen wollt, die interessant sind, mein Kreuzzug für Tiny Bookshop hört natürlich auch im Podcast nicht auf. Tiny Bookshop ist eine Mischung aus einem Management-Game und Unpacking, nur halt mit Einpacking sozusagen, weil man einen kleinen mobilen Buchladen führt. Und in dem muss man unter anderem entscheiden, welche Bücher und damit welche Geschichten man reinbringt. Man muss den Buchladen aber auch einrichten. Man muss dafür sorgen, dass er zu den Leuten passt. Man wohnt in Buxtonbury. Und die Leute, die da sind, erzählen auch ihre eigenen kleinen Geschichten. Also es ist noch so ein bisschen wie Valhalla. Nicht das Assassin's Creed Valhalla, sondern Valhall 11, also Valhalla, dieser Cyberpunk-Bartending-Visual Novel. Genau. Und ich finde es richtig schön, es sieht super entspannend aus. Auch da habe ich die Entwickler auf der Indie-Booth gesehen und die waren super entspannt, lieb und haben sich einfach gefreut, dass sich jemand ihre Sachen anschaut. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Und dann noch Spells and Secrets. Spells and Secrets ist, habe ich mir angeschaut bei einem Termin und das sieht aus, als würde Hades nach Hogwarts, aber entschleunigt. Also wem quasi bei Hades so ein bisschen das zu viel wurde, wer aber trotzdem halt Bock hat auf ein Roguelite, der kann sich das mal gerne anschauen. Das Coole daran ist, dass es halt Zaubersprüche gibt, die man lernt. Man kann das komplett im Koop spielen auch. Mhm. Und man muss die Zaubersprüche aber nicht nutzen, um Leute wegzuwumsen mit einem Feuerball. Man kann auch einfach zum Beispiel einen Tisch nehmen und den Tisch dann gegen jemanden schlagen. Ich kann auch ein Mimikry machen und mich zu meinem Gegner machen, habe auf einmal die Skills von meinem Gegner. Ich kann mich zu einer kleinen Maus machen und stealthy sein. Ich kann versuchen, mit Elementen jeweils anderen Elementen entgegenzuwirken. Und ich finde die Idee einfach schön. Das hat noch kein Release-Datum. Es kommt wahrscheinlich eher, also ich würde eher so mit dem nächsten Jahr rechnen. Aber das ist auf jeden Fall was, wo ich gesagt habe, das möchte ich mir gerne noch ein bisschen näher anschauen, wenn es rauskommt, weil ich glaube, es ist gleichzeitig herausfordernd, aber auch cozy, weil es eben dann doch nicht so halsabschneiderisch schnell ist wie Hades, auch wenn ich Hades unheimlich gerne gespielt habe. Aber wie gesagt, wenn ihr es ein bisschen entspannter haben wollt, dann vielleicht Spells and Secrets. Genau.
Übertipp.
Müssen wir noch über was sprechen? Haben wir noch irgendwas nicht genannt? Ich glaube nicht.
Ich glaube, das Meister haben wir.
Sehr gut. Ich als Videoperson kann natürlich auch sagen, mein Highlight ist auch jeder, der hinter der Kamera unterwegs war in diesem Stream, in dieser Streaming-Woche und während der Gamescom. Ohne euch würde niemand irgendwas sehen hier. Vielen Dank dafür. Vielen Dank an die ganzen Redakteurinnen und Redakteure, die sich gerade für euch die Finger wund schreiben. Und vielen Dank an unser GameStar-Talk-Team, denn ihr habt es ja gehört, jetzt sind gerade weder Geraldine noch Micha hier drin, weil die beiden halt auch noch unterwegs sind und mega am Arbeiten. Die waren ja auf der Gamescom. Wenn ihr irgendwas verpasst habt, alles, was ihr die Woche im Stream gesehen habt oder wenn ihr überlegt, was kann denn wohl noch passiert sein an Talks, dann kann ich euch nur GameStar Talk empfehlen. Da ist nämlich alles drauf. Da wird alles, was hier an Talks gelaufen ist, es sind sehr spannende Künstler dabei, es sind Devs dabei, es gibt Diablo, Hand of Blood ist dabei, Pietsmeet, Steinwallen, Strategietalks, Maurice. Also es ist wirklich viel da. Schaut gerne rein, es kommt alles wahrscheinlich noch auf den Kanal oder ist schon auf dem Kanal. Dann natürlich GameStar, GamePro und mein MMO für coole Previews und der GameStar YouTube-Kanal in eigener Sache. Da versuchen wir natürlich auch so viel wie möglich zum Thema rauszubringen, Trailer-Rotations, News und so weiter und so fort. Ich danke euch beiden, dass ihr da wart und mit mir über die Gamescom geredet habt.
Sehr gerne.
Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Auf dass ihr viele weitere Gamescom habt bei uns. Ich freue mich schon. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Wenn ihr möchtet, lasst dem Podcast doch eine gute Bewertung da. Das freut das Team. Und habt ansonsten noch einen schönen Morgen, Mittag, Tag, Woche, Monat, Sommerferien, Osterferien und frohe Weihnachten.